Es ist der erste große Tarifabschluss seit Ende der Wirtschaftskrise. In Düsseldorf haben sich in der vergangenen Nacht die Tarifpartner in der nordwestdeutschen Stahlindustrie auf eine Lohnerhöhung von 3,6% ab Oktober geeinigt. Außerdem, und das ist besonders bemerkenswert, haben die Arbeitgeber zugesagt, Leiharbeitern künftig die gleichen Stundenlöhne wie Festangestellten zu zahlen. Professor Stefan Sell, Arbeitsmarktexperte von der Fachhochschule Koblenz, hat dieser Tarifabschluss Ihrer Meinung nach Signalwirkung?
Ja, man muss ihn verstehen als eine Art Vorhutbewegung innerhalb der Gewerkschaften. Der Organisationsgrad der IG Metall ist hier sehr, sehr hoch. Und diesen hat sie genutzt, um ja diesen Präzedenzfall zu schaffen, der eigentlich zielt auf die Branchen, in denen wir wesentlich höhere Leiharbeitsanteile haben, wo aber vor allem durch den niedrigen Organisationsgrad von Verdi die Gewerkschaften Probleme haben, solche Forderungen auch nur zu stellen.
Reaktionen auf diesen Tarifabschluss kommen auch aus der Metall- und Elektroindustrie, die ja in viel stärkerem Maß auf Leiharbeiter setzt. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall warnt vor dem Verlust von vielen Arbeitsplätzen, sollte diese Regelung auch in anderen Branchen greifen. Ist das nur eine der üblichen Drohungen oder wäre tatsächlich ein beträchtlicher Jobverlust zu erwarten?
Das ist ganz schwierig zu beantworten. Hier kann man nur versuchen, plausible Hypothesen aufzustellen. Aus Sicht der Arbeitgeber wäre eine solche Regelung natürlich insofern sehr ungünstig, weil wenn die IG Metall jetzt gleicher Lohn für gleiche Arbeit durchsetzt, müssen wir uns ja klar machen, dass das für die Arbeitgeber dann bedeutet, dass die Leiharbeiter teurer sind als die Stammbelegschaft, denn die Leiharbeitsfirmen, die machen ja auch noch einen Aufschlag für ihren Gewinn und ihre Kosten, also auf die Löhne der Leiharbeiter. Insofern würde sich tatsächlich der Personaleinsatz der Leiharbeitskräfte erheblich verteuern und auch die Flexibilität, die da für die Arbeitgeber mit verbunden ist, wird natürlich nach unten gehen. Aber es ist nicht zu erwarten, dass es wirklich zu großen Jobverlusten kommen wird, denn nehmen Sie nur mal den Bereich zum Beispiel der Automobilindustrie. Dort macht der Anteil der Personalkosten mittlerweile nur noch etwa 17% der Gesamtkosten aus. Das heißt, die Unternehmen werden dann, wenn es ihnen auch wehtut, natürlich, klar, werden das dann über normale Beschäftigungsverhältnisse ersetzen. Aber genau das ist ja auch die Zielsetzung der Gewerkschaften.
Die Zeitarbeitsbranche selbst zweifelt an der Rechtmäßigkeit der Tarifvereinbarung und spricht von einem Vertrag zulasten Dritter. Sehen Sie das auch so?
Ja, das ist immer die Frage des Standpunktes. Es ist ein Vertrag zulasten Dritter, in diesem Falle nämlich der Leiharbeitsfirmen. Das ist natürlich ganz klar, dass die sich da unter Druck gesetzt fühlen. Aber ich glaube, wir sollten uns an dieser Stelle nochmal vergegenwärtigen, was ist denn eigentlich die Funktion von Leiharbeit? Es ist die Funktion, zum Beispiel vorübergehende befristete Ausfälle im Personal auszugleichen oder Auftragsspitzen abzudecken. Aber was in den vergangenen Jahren zumindest in einigen Branchen passiert, es ist ja, dass also reguläre Belegschaften auf Dauer ersetzt worden sind durch bis heute deutlich günstigere, billigere Leiharbeiter. Und diese Entwicklung würde man natürlich durch solch eine tarifvertragliche Regelung tatsächlich empfindlich treffen. Deswegen ist ja jetzt der Aufschrei bei dieser erstmaligen tarifvertraglichen Festschreibung von gleichem Lohn für gleiche Arbeit so groß.
In der nordwestdeutschen Stahlbranche sollen Leiharbeiter künftig den gleichen Lohn wie die Stammbelegschaft erhalten. Einschätzungen dazu von Professor Stefan Sell, Arbeitsmarktexperte von der Fachhochschule Koblenz. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Sell.
Danke Ihnen.
25 Millionen Euro an Bonuszahlungen hat die schwer angeschlagene Immobilienbank Hypo Real Estate ihren Mitarbeitern gezahlt. Obwohl die Bank Milliardenverluste gemacht hat und nur noch am Leben ist, weil der Staat sie mit unglaublichen Milliardenbeträgen gerettet hat. Das hat für einen Riesenwirbel gesorgt. Zahlreiche Politiker aus allen Lagern haben schärfere gesetzliche Regelungen gefordert, um solche Zahlungen bei staatlich gestützten Banken in Zukunft zu verhindern. Jetzt will die Bundesregierung reagieren. Gut so, meint SWR-Wirtschaftsredakteur Klaus Hempel.
Dass die Bundesregierung jetzt reagiert, war überfällig. Die Bonuszahlungen zu unterbinden ist aber gar nicht so einfach, denn die Banker haben sich ihre Boni im Arbeitsvertrag zusichern lassen. Und ein Vertrag darf eigentlich nicht einseitig vom Arbeitgeber geändert werden. Das Justizministerium sucht deshalb noch nach einer rechtlich sauberen Lösung, um in die bestehenden Verträge eingreifen zu können. Grundsätzlich ist das aber durchaus möglich, jedenfalls wenn sich die Umstände geändert haben. Und gerade bei der HRE haben sie sich völlig verändert. Denn ohne die Finanzspritze von 10 Milliarden Euro und ohne die Bürgschaften von 142 Milliarden Euro wäre die HRE längst pleite. Es ist jedenfalls ein Unding, wenn die Steuerzahler zig Milliarden in eine Pleitebank wie die Hypo Real Estate pumpen und sich den Manager der Bank mit Millionenboni belohnen lassen, auch wenn sie vielleicht bis zum Umfallen rund um die Uhr arbeiten, um die Bank zu retten. Ärgerlich war auch, wie die Bundesregierung zuerst die Millionenboni verteidigt hat. Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums hatte gesagt, wenn die Spitzenkräfte bei der HRE keinen Bonus bekommen, dann verlassen sie den Laden und suchen sich einen neuen, besser bezahlten Job. Und gerade bei der schwer angeschlagenen HRE sei man auf Spitzenkräfte angewiesen. Fakt ist, die besten Mitarbeiter hat die HRE längst verloren. Außerdem hält sich die Zahl der offenen Stellen bei anderen Banken im Moment in Grenzen. Und deshalb zieht diese Begründung auch nicht.
Sie hörten Anmerkungen von Klaus Hempel. Irland zählte Mitte der 80er Jahre zu den armen Häusern Europas. Dann aber setzte der keltische Tiger zum Sprung an. Dank üppiger Zahlungen aus den Kassen der EU und niedriger Unternehmenssteuern erlebte die grüne Insel einen beispiellosen Aufschwung, der die einst bettelarmen Iren zu den reichsten Bürgern Europas machte. Doch der Boom war auf Pump finanziert. Wegen der Finanzkrise gerieten irische Banken mächtig ins Trudeln. Mittlerweile ächzt das Land unter einem gigantischen Schuldenberg. In der EU wächst unterdessen die Angst, dass Irland zum zweiten Griechenland wird. Barbara Wesel über das neue Sorgenkind Europas.
Die Nachrichten von der Zentralbank konnten schlimmer nicht sein. Zwischen 30 und 34 Milliarden Euro wird es kosten, die schlimmste der Schuldenbanken, die Anglo-Irish, vor dem Absturz zu bewahren. Auch die Allied Irish Bank wird erneut 3 Milliarden Zuschuss brauchen. Damit steigt die Staatsverschuldung des kleinen Landes, das gerade rund 4 Millionen Einwohner hat, auf atemberaubende 32% vom Bruttonationalprodukt. Ein Drittel der irischen Wirtschaftsleistung verschwindet in der Bankenrettung. Aber Finanzminister Brian Lenihan versucht weiter Kurs zu halten. Wir können es uns nicht leisten, die Banken den Fluss Liffey runtergehen zu lassen, sagt er im übertragenen Sinne.
In the case of Ireland, the issues are illustrated very graphically because we have to borrow on world markets to fund ourselves as a state.
Im Fall Irlands ist die Sache ziemlich klar. Wir müssen uns am Finanzmarkt Geld leihen, um unseren Staat zu finanzieren. Dieses Geld bekommen die Iren aber nur, wenn sie weiter glaubhaft machen, dass sie ihre Schulden zurückzahlen. Und das frische Geld ist teuer. Rund 6,7% müssen die Iren derzeit für ihre Schuldverschreibungen zahlen. Damit es überhaupt weitergeht in Dublin, will die Regierung im neuen Haushalt noch schärfer sparen als bisher und erneut 3 Milliarden oder mehr aus den Ausgaben streichen. Denn es gibt beim Schuldenmachen Grenzen für uns. Wir können kein Geld drucken, sagt Lenihan. So hat er Verständnis für die steigende Wut seiner Bürger. Die Iren haben recht, wenn sie wütend sind auf die Banker, die hemmungslos Kredite vergeben und ihre Fehler jahrelang versteckt haben. Bloß dafür können sich die Leute auch nichts kaufen. Und das Wirtschaftswachstum ist nach kurzer Erholung wieder in den roten Zahlen und im letzten Quartal um ein Drittel geschrumpft. Immer mehr steigt der Verdacht, Irland könnte es doch nicht schaffen, sich aus der Krise herauszusparen. Und sogar hartgesottene Banker in der Londoner City wie David Buick von der Brokerfirma BGC haben Mitleid für die verzweifelte Lage. Es ist ein Unding, was den Leuten da aufgebürdet wird. Es ist furchtbar. Und alle sollten dafür beten, dass die Immobilienpreise in den nächsten Jahren wieder steigen. Sonst wären diese ganzen giftigen Papiere in Irland für über 50 Milliarden Euro nichts mehr wert.
Ein Bericht von Barbara Wesel. Einer Rettung der insolventen Warenhauskette Karstadt steht offenbar nichts mehr im Wege. Das Amtsgericht Essen hat vor wenigen Minuten mitgeteilt, dass auch die letzte Beschwerde gegen den Insolvenzplan zurückgenommen wurde. Damit kann das Insolvenzverfahren endgültig aufgehoben und die Kaufhauskette vom US-deutschen Investor Nicolas Berggruen übernommen werden. Und zum Schluss noch die Börse aus Frankfurt, Peter Kochanski.
Am Ende des Tages liegt der DAX mit 6.229 Punkten 0,3% tiefer. Dass die beiden deutschen Autohersteller Daimler und VW im Vorfeld des Pariser Autosalons viel Optimismus versprühten, das beeindruckte Anleger nicht dauerhaft. Der Kurs der VW-Vorzugsaktie sank um etwa 2%. Daimler-Aktien legten hingegen knapp 1% zu. Aktien der Deutschen Bank verteidigten ihren Spitzenplatz bis zum Schluss. Ihr Kurs stieg um knapp 3%. Die Deutsche Bank hatte ihr Ziel bekräftigt, im nächsten Jahr ihren Bruttogewinn auf 10 Milliarden Euro in etwa zu verdoppeln. Der Euro deutlich gestärkt bei einem Dollar 36,01. Peter Kochanski, ARD Börsenstudio Frankfurt.